Und die, die jetzt noch da sitzen, denen unterstelle ich, dass sie lesen können. Ihr dürft mit mir gemeinsam die Seligpreisungen lesen. Zum einen als Gebet und zum anderen gleichzeitig als heutiger Predigtext. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, haben wir jetzt gerade 8 Mal gesagt. Man könnte es übersetzen, je nach neuerer, modernerer Übersetzung, mit glücklich, zu beglückwünschen. Und wie glücklich bist du heute Morgen? Okay, da hat gerade eine kritisch geschaut. Was soll durch dieses Bild zum Ausdruck kommen? Was vermutet ihr? Ebbe in der Tasche. Genau, du hast es voll erkannt. Und eigentlich wollte ich euch meine Lieblingsstofftasche mitbringen und ich habe die glatt zu Hause vergessen. Dann hätte ich es nämlich hier vorgemacht und die Tasche rumgedreht. Aber ich habe ja zum Glück ein Bild. Ebbe in der Tasche. Synonym für arm sein, Pleite. Finanzielle Schwierigkeiten, Notlage, leere Kassen. Und jetzt, im Gegensatz dazu, Zeitungsartikel von Montag oder Dienstag, 10.10. war Dienstag, okay. Reich, reicher am reichsten. Wer die Südwestpresse hat, kann das nochmal nachlesen. Und da werden dann die Superreichen in Baden-Württemberg beschrieben. Und jetzt bin ich ja gerade wieder in Baden-Württemberg und nicht in Bayern. Ja? Ich bin auf der richtigen Seite, um das hier zu bringen. Genau. Da gibt's einen Dieter Schwarz und der wohnt in Heilbronn, wo ich auch 13 Jahre gelebt habe. Und er könnte die Nummer 1 oder die Nummer 2 der Superreichen in Deutschland sein. Je nachdem, wie man zählt, rund 40 Milliarden. Und dann gibt's nicht weit weg von Heilbronn, so im hohenlohischen Land, Künzelsau, einen Schraubenkönig. Danke, ich habe den Namen bereits gehört. Und er bringt's dann nur noch auf 12,6 Milliarden. Und wir könnten weitermachen mit solchen, die wirklich ganz volle Taschen haben. Nur habt das noch im Ohr, was ihr gesprochen habt, zusammen mit mir. Wer wird glücklich genannt von Jesus her? Okay, und jetzt lass mal noch das geistlich geschwind weg. Und ich bin bei dir, ja. Und es wird hoffentlich heute in der Predigt deutlich, dass es nicht um materielle Armut geht, sondern um geistliche Armut. Aber um was es mir jetzt am Anfang geht, ist zu entdecken, wie verkehrt die Aussagen der Seligpreisungen sind. Und das beginnt bereits mit der ersten. Wer von uns würde sich als arm bezeichnen und dann noch glücklich nennen? Das passt doch nicht. Das stellt doch unsere Welt auf den Kopf. Wohl dem, so lässt sich dieses selig auch übersetzen. Wohl dem. Und jetzt müsst ihr euch einfach mit auf die Reise machen. Israel, vermutlich irgendwo in Galiläa, so ein Grashügel. Und da sitzt Jesus und seine 12 Jünger um ihn herum. Und es kommt zu dieser sogenannten Bergpredigt. Andere waren auch dabei und haben zugehört. Und das erste Wort, das Jesus seinen Zuhörern zuspricht, heißt: Mach Luther selig. Aber was er verwendet, ist alttestamentlich. Und da hätte es geheißen: Wohl dem. Wohl dem! Und Juden kennen das Alte Testament. Und ihr kennt hoffentlich Teile daraus. Psalm 1 beginnt mit: Danke. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und jetzt füge ich ein: Wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Okay, ich habe das Wohl dem immer noch eingefügt, aber ich glaube, das darf man. In diesem Setup erklärt dann Jesus, dass die geistlich Armen zu beglückwünschen sind. Armut. Armut zu messen ist extrem schwierig, weil jeder es anders empfindet. Hunger, Krankheit, Angst. Wie lässt sich das messen? Ja, es gibt Richtwerte, es gibt Vorgaben, Kriterien und es gibt eine Definition der Weltbank, die besagt, dass Menschen extrem arm sind, wenn sie weniger als $2,15 pro Tag zur Verfügung haben. $2,15, mein Umrechnungskurs vor 2 Tagen am PC waren dann 2,04 Euro. Und ich will jetzt nicht wissen, wie viel Euro du in deiner Hosentasche hast. Ich habe vorher entdeckt, dass ich ohne Geldbeutel das Haus verlassen habe. Aber ich bin jetzt ein bisschen frech und provoziere. Geht nachher der Kollektenbeutel durch die Reihe? Opfer am Ausgang. Okay, ja, Glück. Ja, wenn so der Kollektenbeutel durch die Reihen gehen würde, 2,04 Euro, ich behaupte, wäre wahrscheinlich für keinen von uns ein Problem, das reinzulegen, und du würdest heute immer noch satt werden. Das wäre ohne große Schmerzen möglich. Sind wir arm? Materiell ganz sicher nicht. Und freu dich, dass dir das alles zur Verfügung steht, was dir zur Verfügung steht. Und ja, ich weiß auch, da gibt's Unterschiede. Und lasst uns dafür dankbar sein. Ich wurde vorher gefragt, ob das Bild von mir ist. Nein, es ist nicht von mir. Und ich vermute, es ist von letzten Sonntag, von Erntedank. Und ich bin dankbar, dass es gerade noch dasteht. Ja, lasst uns dankbar sein für das, was uns zur Verfügung steht, und lasst es uns auch genießen. Jesus war keiner, der was gegen Partys hatte und Lebensfreude. Nein! Und trotzdem geistlich arm. Leere Taschen. Das heißt doch, so jemand verfügt nicht über die materiellen Mittel, die zum Leben nötig sind. Leere Taschen, Ebbe. Betteln müssen, um zu überleben, wenn das nicht nur gestellt ist. Es war Mitte Juli, da bekam ich einen Anruf. Und ab und zu sind diese Anrufe, die so ein Pastor empfängt, höchst interessant. Da meldet sich am anderen Ende eine Männerstimme. Er stellt sich vor als Herr Schmidt und er hätte da ein Problem. Und er möchte ein Gespräch mit mir führen. Ja, gerne. Und wir haben einen Gesprächstermin vereinbart. Wir haben uns bei uns im Gemeindehaus in meinem Büro getroffen. Und dann eben 2-3 Tage später saß er mir gegenüber. Ordentlich gekleidet, äußeres Erscheinungsbild. Entschuldigung, wenn ich jetzt normal sage, aber ja, nichts Auffälliges. Und ich bin gespannt, welches Problem er hat. Leere Taschen. Das war sein Problem. Materiell gesehen. Er wollte finanzielle Unterstützung, um Nahrungsmittel kaufen zu können. Und ich habe es ihm abgenommen, dass es ihm gerade extrem schwer fällt, so mit 1,50 Meter Abstand zu mir von dieser Not zu reden. Das mache ich eigentlich nicht, sagte er. Ich habe ihm versucht zu vermitteln, dass wir keine soziale Einrichtung sind. Und ich habe mit mir selber gerungen, was kann ich und was kann ich nicht? Was ist weise, was ist angemessen? Ich habe ihm einen Vorschlag dann unterbreitet im Lauf des Gespräches und habe ihm gesagt, 20 Euro sind für mich kein Problem. Ist das Ihnen eine Hilfe? Er hat mir so einen Termin genannt, bis wann er wieder Gehalt bekommt. Und dann hat er gesagt, ja natürlich, 20 Euro sind mir eine Hilfe. Und dann haben wir uns auf die Art und Weise, ich hoffe einfach, dass ich ihm geholfen habe, wieder verabschiedet. Ich habe seither nichts mehr von ihm gehört. Auch nicht schlimm. Und die 20 Euro tun mir nicht wert. Und bitte vergesst jetzt wieder den Betrag. Darum geht's nicht. Leere Taschen. Soll so jemand glücklich sein? Geistlich gesprochen. Armut im Geist ermöglicht, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Jesus sprach davon, und er meinte nicht, dass es falsch wäre, so reich zu sein wie ein Herr Schwarz oder ein Herr Wirt. Nein, das ist nicht falsch. Mit Geld, mit materiellem Reichtum kann man auf christliche Art und Weise umgehen und man kann auf unchristliche Art und Weise umgehen. Nicht Geld, sondern die Liebe zum Geld. Geldgier ist die Wurzel alles Übels, schreibt Paulus in einem seiner Briefe. Wer glücklich sein will, wer Gottes Segen erleben will, der muss sich seiner geistlichen Armut bewusst sein. Der muss seine geistliche Armut Gott gegenüber erkannt haben. Sich selber gegenüber ehrlich sein. ausgehend vom hebräischen Kontext wird deutlich, dass das hier verwendete Wort für Armut meint eine Notlage, die Jahwe, das Eingreifen Gottes, erfordert. Armut, eine Notlage, die das Eingreifen Gottes erfordert. Ich kann mir selber nicht mehr helfen, Herr Schmidt und sein Gespräch mir gegenüber. Im Alten Testament, in den Psalmen, wird das dann immer wieder dargestellt, wenn die Gegner, wenn die Feinde zu mächtig werden oder wenn Krankheit und Hungersnot das Volk ergriffen hat und wenn sie nach Gott schreien. Und im Alten Testament wird auch betont, dass die Armen auf besondere Art und Weise Gottes Schutz genießen. Gerade ihnen gilt der Zuspruch des endzeitlichen Heils und der messianischen Erlösung. Den Elenden, den Armen wird die gute Botschaft übermittelt. Das ist Auftrag des Messias. Und du hast vorher Losung und Lehrtext vom heutigen Tag vorgelesen. Kannst du gerade bitte nochmal das Lehrtextwort vorlesen?
Wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Arme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten.
Danke. Habt ihr gemerkt, da kommt auch das Wort selig vor? Ich bin heute eingeladen, um bei einem Freund Geburtstag zu feiern. Meine Frau und ich saßen am Frühstückstisch. Sie hat diesen Vers gelesen. Wir haben uns angeschaut. Und ich habe gesagt, wen die Person heute wohl außer uns sonst noch eingeladen hat. Selbsterkenntnis. Ehrlich sein. Das ist der Anfang, um Glück, echtes Glück, tiefes Glück zu erleben. Vielleicht kennt der ein oder andere Spurgeon diesen Prediger, der in London gewirkt hat. Nicht das, was ich habe, sondern das, was ich nicht habe, ist der erste Berührungspunkt zwischen meiner Seele und Gott. Das, was ich nicht habe. Lasst uns ehrlich sein vor Gott. Diese Armut im Geist bewirkt sich völlig Gott anzuvertrauen. Jesus als Prediger und Lehrer war auch ein großartiger Geschichtenerzähler. Und wahrscheinlich sind euch viele seiner Geschichten auch bekannt. Eine davon beginnt so. Es waren zwei Männer. Und beide Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Und hoffentlich sagt jetzt jeder von euch in Gedanken, gut so. Ja. Und der eine ging ganz nach vorne. Und er hob die Arme, weil das die Haltung eines Juden ist beim Gebet. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Wow. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Das war Nummer zwei. Das war der andere. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Nochmals, wow. Und bitte, wenn jetzt gerade rübergekommen ist, dass ich mich etwas lächerlich, diesen Pharisäer etwas lächerlich darstelle. Nein. Daumen hoch. All das, was er tut, was von ihm berichtet wird, was Jesus erzählt, all das ist gut. Und dann geht die Geschichte schlicht und einfach weiter. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir Sünder gnädig. Armut im Geist bewirkt mich, Gott anzuvertrauen, weil ich weiß, wer ich in Gottes Augen bin. Sünder, Versager, arm, bettelarm. Welche Bitte erhört Gott immer und sofort? Gott sei mir Sünder gnädig. Da garantiere ich dir, dass Gott sie sofort erhört. Wer immer so kommt und das ehrlich und aufrichtig meint, der erlebt Gottes Eingreifen und Vergebung. Und hier ist es vorbereitet. Und du bist eingeladen, nachher zu nehmen und zu schmecken, wie freundlich Gott nicht gegenüber Selbstgerechten und Besserwissern, sondern gegenüber geistlich Armen ist. Gegenüber Menschen, die um ihre Schuld und ihr Versagen wissen. Aber Schuld und Sünde und Versagen darf abgeladen werden. Und dann stellt sich dieses Glück ein. Geistliche Armut als der Weg zum Glück, die mich veranlasst, mich Gott völlig hinzugeben. Armut im Geist bereitet mich darauf vor, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Jörg, ich danke dir, ich danke euch für die Lieder, die ihr ausgesucht habt. Eines hieß vorher: Herr, füll mich neu. Füll mich neu mit deinem Geiste. Und im Refrain haben wir mehrmals gesungen, und jetzt muss ich mir helfen, hier stehe ich, sinngemäß, hier stehe ich und leere Hände. Ja? Nicht nur leere Taschen, sondern auch leere Hände. Aber genau diese Leere, dieses Leersein, möchte Gott durch seinen Geist füllen. Und dieser Geist Gottes möchte in dir und mir sein Werk tun. Das heißt, alles Unrecht, alles Falsche, alles Schlechte, alles Egoistische ausfegen, auskehren, wegwerfen und mit seinem Heil und mit seiner Güte erfüllen. Warum ist der Heilige Geist wichtig? Weil Gottes Geist dir und mir bezeugt, meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie kann ich Gewissheit empfangen, dass ich zu Gott gehöre? Wie kann ich Gewissheit empfangen, dass er mir die Taschen füllt und damit Leben ermöglicht? Durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Die schon länger hier dazugehören, vielleicht kennt ihr diese Frage: Hast du den Heiligen Geist? Wohnt Gottes Geist in dir? Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen und das schrieb der Verfasser: diese Frage ist nicht wichtig. Hast du den Heiligen Geist? Sondern eigentlich müsste die Frage andersherum heißen. Nämlich, hat Gottes Geist dich? Hat Gottes Geist dich? Und ich habe mir das auf meinen Gebetszettel geschrieben als Bitte. Füll du mich. Hab du mich. Die Armen im Geiste wissen, dass sie arm im Geiste sind. Sie wissen, dass sie nichts tun können, außer dem Geist Gottes Raum geben. Und diesem Geist Gottes erlauben, sie zu führen, zu leiten. Geistliche Armut findet dadurch ihren Ausdruck, dass ich mich unterordne dem Wirken und Leiten dieses Heiligen Geistes und damit gerade nicht selbstbestimmt, sondern Christus bestimmt mein Leben gestalte. Armut, die uns befähigt, ehrlich vor Gott zu sein. Armut, die uns öffnet für das Wirken des Geistes Gottes. Martin Luther, arm oder reich? Man behauptet, und ich kann das ja nicht mehr überprüfen, als er verstorben war, hätte man auf seinem Zettel auf seinem Tisch einen Zettel vorgefunden. Oh. Und da wäre gestanden, wir sind Bettler. Das ist wahr. Glücklich, wer sich vor Gott als Bettler weiß, weil er nichts zu bringen hat, aber alles empfängt, was zum Leben und zum Sterben nötig ist. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du siehst in unser Innerstes hinein. Du kennst unsere Gedanken, du weißt um das, was uns Sorge macht, vielleicht auch mit Angst erfüllt. Und du weißt um all die offenen Fragen, angefangen bei der Weltpolitik und den Krisen, aber eben auch ganz persönlich, privat, bei jedem Einzelnen. Jesus, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen aufschauen zu dir, der du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und wir wollen uns bestimmen lassen durch deinen guten Heiligen Geist und deshalb nicht verzagt, entmutigt, frustriert, sondern zuversichtlich, in großer Gewissheit, auch in die neue Woche gehen. Dich zu kennen ist unser Glück. Und dafür will ich dich loben und preisen und anbeten. Amen. Wir singen das nächste Lied und im Anschluss daran feiern, wie es uns gelehrt hat. Und wem möglich, möchte ich bitten, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzt euch wieder. Wir singen nochmals und euch diesen Segen Gottes zusprechen. Wenn möglich, möchte ich nochmals bitten, sich zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir, schenke, bewahre, erhalte dir seinen Frieden. Amen.